zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Herr Dr. Budde, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. Das sage ich jetzt auch in die Kamera, um die Internetwelt zu begrüßen. Ich freue mich sehr, in München zu sein. Vielleicht weiß der eine oder die andere, dass ich in meiner Vorverwendung häufiger in München war, meist südlich von München in Pullach, als Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes. Und ich genieße es immer wieder, wenn ich hier sein kann, wenn es auch manchmal sehr kurz immer nur ist. Meine Damen und Herren, ich freue mich heute zu Ihnen zu sprechen, weil ich glaube, das ist eine wichtige Zeit, in der wir uns Gedanken machen über die Herausforderung der Gegenwart. Ich bin davon überzeugt, dass wir an einem Wendepunkt der Geschichte stehen. Wir haben eine geopolitische Zeitenwende und die stellt uns in Europa und das Verteidigungsbündnis der NATO vor gewaltige Herausforderungen. Es kommt jetzt darauf an, dass wir erstens das anerkennen und zweitens richtig durchgreifend handeln. Ich muss Ihnen gestehen, ich hätte nie gedacht, dass ich zum Ende meiner militärischen Laufbahn eine so ernste sicherheitspolitische Situation erlebe. Eine Situation, in der ich mir ernsthafte Gedanken nicht um meine 4 erwachsenen Kinder, sondern um meine 4 Enkelkinder mache. Und zwar mit der Frage, nicht wie sie mit den Herausforderungen in der Umwelt, mit Artificial Intelligence oder möglichen neuen Epidemien umgehen, sondern tatsächlich mit der Herausforderung, nicht nur in Sicherheit und Frieden, sondern ganz entscheidend in Freiheit aufzuwachsen, so wie ich es erlebt habe. Meine Damen und Herren, es reicht nicht mehr zu analysieren. Jetzt ist die Zeit des Handelns. Ohne NATO hätte es niemals eine Europäische Union gegeben. Wenn Sie fragen, wem gehören denn die Häfen, die Brücken, die Flugplätze, die Straßen, das sind die Nationen und die werden letztendlich mitbezahlt durch Mittel der Europäischen Union. Der Satz mag vielleicht auf den ersten Blick übertrieben wirken, aber wer sichert denn das Territorium? Wer gewährt uns unsere Freiheit und unser Leben in Frieden? Das ist die NATO. Die Europäische Union gibt uns wirtschaftliche Stärke, politische Stabilität und Zusammenhalt, Menschenrechte. Ohne den nuklearen Schutzschirm, die militärische Abschreckung und die kollektive Verteidigung der NATO wäre die Europäische Union verwundbar, politisch wie militärisch. Beide sind für mich voneinander abhängig, denn ohne die wirtschaftliche Kraft, den Binnenmarkt, die politische Koordination der Europäischen Union wäre die NATO in Europa nicht handlungsfähig. Somit gehören für mich NATO und die EU zusammen. Sie sind strategisch verzahnt. Mit dem russischen Angriffskrieg, mit Putins Krieg, der wachsenden Konfrontation mit China, der Eskalation im Nahen Osten, zunehmender Militarisierung der Arktis zum Beispiel und den Bedrohungen durch Cyberkriegsführung und künstliche Intelligenz erleben wir insgesamt eine geopolitische Zeitenwende. Gleichzeitig, und das wurde ja angesprochen, stellen interne Herausforderungen von politischen Spannungen innerhalb der NATO bis zur Frage nach der zukünftigen Rolle der Vereinigten Staaten von Amerika in und für die Sicherheit Europas das NATO-Bündnis vor eine entscheidende Frage. Insgesamt, meine Damen und Herren, stellt eine Achse autokratischer Mächte die sogenannten Krink-Staaten, Krink, die Abkürzung steht für China, Russland, Iran und Nordkorea, unsere regelbasierte Ordnung in Frage. Konventionell spricht man von einer sogenannten Gray Zone. Immer in der amerikanischen Literatur wird darauf verwiesen, dass man nicht immer alles sieht, aber man muss nicht immer ein Beweisstück haben. In allen Bereichen gekämpft und vorgegangen wird. Ein Beispiel für uns Europäer sind 12.000 Nordkoreaner, die an der Grenze zur Ukraine im Einsatz sind. Und wenn der Generalstabschef der amerikanischen Streitkräfte sagt, er hatte die Befürchtung, dass die Kringstaaten, they may align, dass sie sich möglicherweise zusammenschließen. Und wenn er neulich sagt und das auch öffentlich sagt, wir haben jetzt die Erkenntnis, they are aligned, sie sind zusammen, dann dürfen wir bestimmte Fakten einfach für unsere Sicherheit nicht mehr ignorieren. Was bedroht denn diese Staaten? Ist es unsere Ordnung oder unsere militärische Stärke? Nein, es ist deren Angst davor, wie auch angesprochen, deren Angst von unserer Art zu leben, in Sicherheit, in Frieden und ganz wesentlich in Freiheit. Denn die widerspricht ihrer Sicht und ist für sie die größte Bedrohung. Wer also die gegenwärtigen Entwicklungen insgesamt, die wir sehen, als rein isolierte, temporäre Einzelfälle durch hybride Maßnahmen sieht, ich glaube, der irrt. Meine Damen und Herren, unser Land, Deutschland, ist kein Frontstaat mehr. Die neue Frontlinie liegt, wenn, dann weiter im Osten. Aber wir sind das Zentrum Europas, logistisch, politisch und wirtschaftlich als stärkste Volkswirtschaft in Europa. Wir sind die Drehscheibe im Herzen Europas. Unsere Aufgabe wird es sein, das Rückgrat der konventionellen Verteidigung in Mitteleuropa zu sein, wie der Bundeskanzler das beschrieben hat. Der sagt, Deutschland muss die modernste und stärkste konventionelle Streitmacht in der Europäischen Union werden. Wir bauen nicht von ungefähr und zum ersten Mal permanent eine Brigade außerhalb Deutschlands, das sind etwa 5000 Männer und Frauen, außerhalb Deutschlands auf in Litauen. Eine strategische Entscheidung, die wirkt in Richtung der baltischen Staaten, die wirkt in Richtung Polen und die wirkt in Richtung der Allianz, aber ganz wesentlich in Richtung des russischen Generalstabs. Das macht etwas mit dem russischen Generalstab und das macht auch etwas mit Putin. Es ist eine große Herausforderung von uns, die wir haben, aber wir werden diese Herausforderung meistern, weil wir erkannt haben, dass man so nur die eine oder andere Beeinflussung vornehmen kann. Das wird die Bundeswehr alles nicht alleine leisten können. Wir werden Herausforderungen meistern müssen, aber das werden wir nur als gesamtgesellschaftliche Aufgabe meistern können. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wenn ich Sie aber frage, warum ist denn die Lage so ernst, dann möchte ich Ihnen zwei Gründe nennen. Meine Damen und Herren, die Zeit von Frieden, Krise, Krieg, die gibt es nicht mehr. Wir befinden uns in einer Zeit von, ich sag's auf Englisch, Competition. Man könnte auch Confrontation, Crisis, Konflikt sprechen. Wir sehen ja, was im tiefsten Frieden passiert. Und wir sehen, dass unsere Mittel, die wir haben, alle darauf konzentriert sind, dass wir vom Frieden nach Feststellung eines Spannungsfalls in eine Krise und in andere Bereiche gehen. Wir sehen aber, dass Russland bestimmte Dinge im tiefsten Frieden vorbereitet. Und das sehen wir auch von anderen Nationen, die das im tiefsten Frieden jetzt schon bei uns machen. Diese Erkenntnis müssen wir haben und das müssen wir auch anderen Menschen klar machen. Und der zweite Punkt, wenn der amerikanische Oberbefehlshaber der NATO, das ist ein amerikanischer Vier-Sterne-General, der alle amerikanischen Truppen in Europa, aber auch alle NATO-Truppen kommandiert, wenn der vor 2 Jahren sagte, er hält einen Konflikt in Europa für wahrscheinlich innerhalb der nächsten 10 Jahre, dann sagt er das ja nicht, um uns amerikanische Waffen zu verkaufen, sondern weil er die Intelligence, also die Aufklärung von 14 Diensten der Amerikaner hat, aber meine Damen und Herren, auch des Bundesnachrichtendienstes. Russland hat sich vermutlich in einigen Jahren, wenn es weiter aus dem Ausland durch die Kringstaaten unterstützt wird und schon viel früher rekonstituiert, dass es in der Lage wäre, auch NATO-Territorium anzugreifen. Zumindest personell, materiell ist Russland auch dazu in der Lage. Vielleicht nur nadelstichartig, ich kann nachher im Fragebereich gerne darauf eingehen, was ich sehe, aber Sie haben Professor Massala hier aus München, der ein Buch geschrieben hat, Wenn Russland gewinnt. Dort spricht er von einem Beispiel und das ist sehr anschaulich. Die Grenzstadt Narva, 56.000 Einwohner, Esten, die alle Russisch sprechen, aber jetzt eben Estländisch lernen müssen. Ich habe mit meinen estländischen Kameraden darüber gesprochen. Ich bin Norddeutscher. Wir haben in Norddeutschland den Südschleswigschen Wählerverbund und die sitzen jetzt mit einem Abgeordneten im Bundestag. Also es gibt immer Möglichkeiten und Wege. Und wenn Russland dort entsprechend tätig wird, in seinem Buch beschreibt er eine russische Invasion, dann ist es eine andere Situation. Denn wenn eine Invasion durch Truppen stattfindet, dann ist es automatisch der Artikel 5-Fall. Das ist der Fall, wo letztendlich die NATO handelt. Wenn es aber dazu käme, dass russische Separatisten in Zivil bestimmte Dinge machen, dann muss man darüber sprechen, ist es etwas, was Russland in allen anderen Staaten vorgemacht hat, die kleinen grünen Männchen, an die sich erinnern? Meine Damen und Herren, wir bestimmen nicht die Zeitlinien, aber wir müssen akzeptieren, dass Putin das weiß, wie wir ticken und wie wir vorgehen. Und wir müssen damit rechnen, dass der russische Generalstab das sehr genau analysiert. Und die Denke in Russland ist, who can suffer more? Wer kann mehr leiden? Und das seid nicht ihr, also auf uns gerichtet, ihr seid schwach, ihr seid Demokratien. Putin hat deswegen, weil er das erkannt hat, dass ihm das auch sonst aus der Hand gleitet, seine Verfassung mitgeändert. In der Verfassung stand drin, dass Russland keine Ideologie haben darf. Das hat Putin beeinflusst. Das hat man gedreht. Also das, was mein Vater in der Hitlerjugend gemacht hat, was andere in der FDJ erlebt haben, eine vormilitärische Ausbildung und eine politische Ausbildung findet wieder zwangsweise statt. In der 1. bis 10. Klasse und auch alle Studenten müssen dadurch laufen. Sie müssen lernen, die russischen Grundwerte, die sogenannte Penta-Basis, individuelle Werte, Familie, Gesellschaft, Staat, aber nach einem anderen Verständnis, anders als wir uns das vorstellen können. Sie können viele Dinge darüber nachlesen, insbesondere auch in dem Strategiepapier, was das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche aufgestellt hat, nämlich Kirill. Der spricht da Beispiel davon, wir sprechen von der Trinität des russischen Volkes. Und dieses russische Volk besteht aus Weißrussen, Großrussen und Kleinrussen. Weißrussland, Belarus. Großrussen, Russland. Und Kleinrussen, Ukraine. Das heißt, es gibt keine Ukraine nach deren Verständnis. Und Kirill spricht von einem heiligen Krieg. Er ruft die russischen Soldaten auf, diesen heiligen Krieg gegen den satanischen Westen zu führen. Meine Damen und Herren, wir sehen das. Wir berichten aber nicht in allen Bereichen darüber. Russland kann etwas, was wir nicht aufbringen können, nämlich Menschenopfer. Russland hat ca. 1 Million Soldaten verloren, davon weit über 100.000 Soldaten sind gefallen. Das sind 50.000 mehr, als die Amerikaner in Vietnam verloren haben. Ich spreche jetzt nicht von der unzähligen Anzahl von schwerstverwundeten Soldaten. Aber Russland verfolgt eine andere Strategie. Was passiert, und wir wissen, Sie denken darüber nach, was passiert, wenn der russische Generalstab die Idee hat, wir könnten doch mal die Kohäsion, also den Zusammenschluss in der NATO testen und damit den Artikel 5-Fall testen? Wie reagiert dann die NATO? Ich kann da nachher gerne auch darauf antworten, meine Sicht der Dinge dazu. Aber wir müssen einfach anerkennen, dass die hybriden Maßnahmen, die Russland anwendet, der DHL-Flieger, der nicht über Frankfurt abgestürzt ist, aber eine Bombe hätte in sich tragen sollen, die vom russischen Geheimdienst stammt. Wir nehmen bestimmte Dinge kurz in der Zeitung wahr. Wir nehmen auch wahr, da berichtet der Spiegel oder die Bild-Zeitung rüber, dass Russland mit chemischen Waffen operiert in der Ukraine. In den Niederlanden wird es im Parlament besprochen und bei uns ist das eine kurze Meldung und verschwindet dann wieder vom Radar. Wir bilden als Soldaten jetzt unsere Soldaten anders aus. Sanitätseinrichtungen werden jetzt abgetarnt. Wir haben sie vorher nicht abgetarnt, also so, dass man sie aus der Luft sehen konnte. Das machen wir jetzt nicht mehr, wir tarnen sie ab, weil wir wissen, Russland beginnt damit, in der Ukraine gezielt Sanitätseinrichtungen anzugreifen. Das ist kriegsvölkerrechtlich verboten. Sie machen es. Wir müssen damit eine andere Auseinandersetzung einfach wahrnehmen. Der große Bruder guckt uns natürlich an. Ich erlebe es tagtäglich im Bündnis. Ich kann da nachher gerne noch was dazu sagen aus persönlicher Sicht. Aber eins ist klar und Präsident Tusk aus Polen hat das deutlich gemacht. Wie können wir von 330 Millionen Amerikanern erwarten, dass sie 60-70% der Lasten tragen für etwa 500 Millionen Europäer? Wie können Sie das einem amerikanischen Steuerzahler erklären, dass Sie das machen? Die amerikanischen Steuerzahler haben viel weniger Urlaubstage als wir, gehen später in Rente als wir, haben eine ganz andere Versorgung. Das muss man verstehen. Und die Rolle der USA ist nach wie vor da. Sie werden aber weiter von uns mehr fordern. Das hat schon Kennedy gemacht. Sie haben es nur anders gemacht, in einem anderen Ton und in einer anderen Situation anders formuliert. Meine Damen und Herren, der strategische Imperativ für mich ist daraus letztendlich, es ist die Chance von uns Europäern. Wie Sie das gerade eben angesprochen haben, es ist jetzt unsere Chance, das müssen wir erkennen. Die Europäische Union hat eine Anziehungskraft. Sie können hier Ihre Regierung kritisieren, ohne damit rechnen zu müssen, in Lagerhaft zu gehen oder dass man Ihre Pensionen kürzt. Sie dürfen hier, da kann man ja zu diskutieren, aber Sie können hier lieben, wen Sie wollen. Das gibt es in den anderen Nationen nicht, in den autokratischen Staaten. Und das entwickelt doch eine riesengroße Anziehungskraft, weil nämlich bei uns das Individuum und letztendlich Menschenrechte im Mittelpunkt stehen. Und das sollte doch Leitlinie unseres Handelns sein. Die Europäische Union muss sich von einer wirtschaftlichen Gestaltungsmacht entwickeln zu einer sicherheitspolitischen Handlungsmacht. Und damit meine ich nicht, dass wir eine Europa-Armee aufbauen, sondern ich meine damit, dass wir erkennen, für die Verteidigung und Sicherheit ist die NATO zuständig gegen einen Aggressor wie beispielsweise Russland. Aber wenn etwas auf dem Balkan passiert, dann müssen wir Europäer dazu selber in der Lage sein, bestimmte Dinge anzuwenden. Und diese Möglichkeiten haben wir uns geschaffen. Die Europäische Union hat alle anderen, ich sage es auf Englisch, all instruments of power, also alle Möglichkeiten eines Regierungshandelns, die die NATO nicht hat. Politisch, militärisch hat die NATO große Stärke. Alle anderen Möglichkeiten hat die EU. Und das müssen wir miteinander verzahnen. Die EU setzt dort voran. Die Innovationskraft der EU darf man nicht unterschätzen. Wie Sie sich wahrscheinlich häufig wie ich mich über eine Flasche ärgern, jetzt mit einem Plastikflasche, wo Sie dann immer den Nippel im Gesicht haben. Ja, das ist die EU, eine Gesetzgebung der EU, aber mit unserem Vorteil, dass wir für künftige Generationen weniger Umweltverschmutzung produzieren, weniger Giftstoffe in unserem Wasser. Die EU ist auch diejenige, wo Frau von der Leyen gehasst hat, dass sie für ihre verschiedenen Handys, privat und dienstlich, immer andere Stecker hatte. Das hat die EU geregelt. Wir haben ab sofort nur noch einen Stecker. Also für die alten Geräte gilt es nicht, aber für alle neuen Geräte. Das ist eine große Kraft, das darf man nicht unterschätzen. Und das könnte bewirken, dass die Europäische Union beispielsweise nicht 5 oder 10 oder 15, sondern vielleicht nur noch 2 oder 3 Panzermodelle schafft. Meine Damen und Herren, die Kriege der Zukunft werden nicht nur durch Soldaten entschieden, sondern ganz wesentlich auch durch moderne Technik. Mit einem Gegner, der uns herausfordert und wo wir von Millionenverlusten ausgehen, das werden wir nicht aushalten können. Aber wir werden durch unsere technischen Möglichkeiten, und ich war gerade eben in Erding, wo die Bundeswehr jetzt am 2. Februar ein neues Innovationszentrum, wo neue kreative Ideen entwickelt werden, letztendlich um in einem Gefecht bestehen zu können, um mit weniger Menschen bestimmte Dinge zu erreichen, wo wir uns besser verteidigen können. Wenn wir unsere technischen Möglichkeiten nutzen, werden wir weiter vorangehen können. Das, was ich Ihnen gesagt habe, und ich komme zum Schluss, ist nicht Frohsinn stimmend. Aber, meine Damen und Herren, und das ist das Gute, und damit möchte ich Sie auch aufrufen, lassen Sie uns Mut dazu haben. Das Gute ist, wir sehen das. Wir müssen nur 2 Dinge anerkennen. Wir müssen anerkennen, dass es Fakten gibt, und wir müssen die Fakten entsprechend bewerten und daraus die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Wir dürfen die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Und als anderen Punkt, wir müssen den Mut haben, anzupacken, um die Dinge zu bewerkstelligen. Wir sind nicht ohnmächtig und wir können das. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.